Ja, ich habe euch eine Botschaft mitgebracht, die ist jetzt nicht typisch adventlich. Das Thema Advent haben wir ja heute Morgen auch schon ein bisschen bearbeitet. Sie heißt Sitze, Wandle, Stehe. Und die alten Hasen unter uns, die wissen natürlich sofort, dass das ein Titel ist eines Buches, das hier abgebildet ist, uraltes Cover, 50 Jahre alt schätzungsweise. Und der chinesische Christ Ni To Sheng, wir kennen ihn aber besser als Watchman Nee, hat dieses Büchlein geschrieben. Es ist eine Auslegung des Epheserbriefs. Und wir wollen uns heute Morgen seine geniale Gliederung ausleihen und mit anderem Inhalt füllen. Wer eine Bibel dabei hat, zumindest ein Neues Testament, den bitte ich, den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir lesen zunächst nur einen einzigen Vers. Epheser 1, Vers 3. Während ihr das aufschlagt, darf ich euch sagen, der Epheserbrief ist ja wahrscheinlich mit das Tiefste, was wir in der Bibel finden. Viele Bibelleser sagen, Johannesevangelium und Epheserbrief sind die tiefsten Offenbarungen, die wir in der ganzen Schrift haben. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft und er war zuerst nach Ephesus gerichtet, wurde dann wahrscheinlich in anderen Gemeinden auch noch weitergegeben. Und achtet mal darauf, wie er diesen Brief beginnt. Er stellt sich vor, natürlich, wie das üblich war und richtet einen Gruß aus. Und dann Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Paulus beginnt nicht mit dem, was wir als Christen tun sollen. Viele unserer Predigten, auch meiner Predigten, beschäftigen sich mit Appellen, Imperativen, Aufforderungen. Ja, es fehlt ja auch überall. Natürlich müssen wir mehr beten und mehr lieben und mehr spenden und mehr helfen. Es fehlt ja überall. Und diese Dinge müssen auch gepredigt werden. Aber Paulus beginnt nicht mit dem, was wir tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und um zu verstehen, was geistlicher Segen in der Himmelswelt bedeutet, müssen wir einen Kontrast aufbauen. Denn das Wort Segen ist ein Hauptwort der christlichen Sprache. Ich habe nicht gezählt, wie oft es heute Morgen schon hier vorgekommen ist, bei den Ansagen, bei den Gebeten. Wir verwenden es ständig, aber viele Christen sind sich nicht bewusst, dass Segen im Alten Testament, zum Beispiel bei einem Abraham oder Hiob, nicht dasselbe war wie Segen, von dem Paulus hier spricht, geistlicher Segen in himmlischen Gütern. Und das möchte ich gerne in einem ersten Gedankengang zeigen. Und wenn ihr eine ganze Bibel habt, nicht nur ein Neues Testament, dann könnt ihr auch mit mir 5. Mose 7 aufschlagen. Ihr wisst schon, ich bin kein Prediger, der die Leute in der ganzen Bibel umeinander jagt, ja. Ich hörte mal eine Predigt, da hat der Prediger tatsächlich über 50 Bibelstellen aufschlagen lassen. Also ich glaube, der hatte keine Zeit zur Vorbereitung. Der hat einfach die Konkordanz genommen und da 50 Bibelstellen nacheinander abgearbeitet. Ja, das ist in meinen Augen keine Predigt. Aber wenn eine Schriftstelle Licht gibt über eine andere, wenn sie entscheidendes Licht gibt, dann sollten wir sie aufschlagen und lesen. 5. Mose 7, Vers 11. Hier wird auf wunderbare Weise beschrieben, was alttestamentlicher Segen war. Wir sind ja hier im Volk Israel und Gott sagt durch Mose zu seinem Volk, so sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut. Der alte Bund war ein Bund mit Bedingungen. Wenn Israel gehorchen würde, dann würde Gott Segen geben. wird der Herr dein Gott dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Jetzt kommt's. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen, die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most, dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, das heißt mehr als alle Völker. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Ihr seht, das erste Kennzeichen alttestamentlichen Segens war Fruchtbarkeit. Viel Land, viel Vieh, viele Kinder. Jetzt sagt ihr, Moment mal, das gibt es doch heute auch noch. Sogar hier in Hannover haben Leute ein Stückchen Land, so 350 Quadratmeter und ein Häuschen drauf. Und manche haben auch Vieh, Kaninchen und Meerschweinchen und so weiter, ja. Und manche haben Kinder, ich habe es ja gesehen eben, eine ganze Schar von Kindern. Ja, natürlich gibt es das heute auch. Aber heute sagt doch keiner, oh, der hat ein Grundstück, das muss ein Christ sein. Der hat Vieh, sicherlich ist das ein Christ. Der hat Kinder, jetzt weiß ich es aber ganz genau, das ist ein Christ. Das ist doch heute kein Merkmal, kein Charakteristikum von einem, woran man einen Christen erkennt. Nicht-Christen haben das und Christen auch. Aber damals, wenn jemand gesegnet war im Alten Bund, dann konnte man sehen Fruchtbarkeit. Das zweite, wir lesen weiter in Vers 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern wird sie auf alle deine Hasser bringen. Jetzt sind hier auch Leute, die erfreuen sich einer relativen Gesundheit. Ich auch. Dafür können wir dankbar sein, wenn wir uns einer relativen Gesundheit erfreuen können. Hundertprozentig gesund ist keiner mehr von uns. Wer das meint, war nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Ja. Also, aber viele erfreuen sich einer relativen Gesundheit. Und noch ein drittes. Und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr dein Gott dir preisgibt. Sieg über die Feinde. So wird hier in 5. Mose 7 alttestamentlicher Segen zusammengefasst und beschrieben. Ich negiere damit nicht, dass die alttestamentlichen Gläubigen nicht auch den Segen einer innigen Gemeinschaft mit Gott gekannt haben. Oh doch, das sehen wir an den Psalmen von David und von anderen. Natürlich, aber trotzdem wird es hier so beschrieben. Aber dieser alttestamentliche Segen, der hatte einen großen Nachteil. Er war nur geliehen. Es war nur ein Darlehen. Und ich denke, wir wissen alle, was das ist. Wenn du zur Bank gehst, weil du Geld brauchst, dann prüfen die deine Bonität. Und angenommen, du willst eine Eigentumswohnung kaufen, du willst ein Haus bauen, du willst eine Firma gründen, die prüfen deine Bonität. Und wenn die stimmt, geben die dir das Geld, sehr gerne sogar. Aber ich sage dir etwas. Die schenken dir keinen einzigen Cent. Die holen das alles zurück auf Heller und Pfennig mit Zinsen und Zinseszinsen. Das ist nur geliehen. Und so war es mit dem alttestamentlichen Segen. Nehmen wir doch mal einen dieser alttestamentlichen Gläubigen. Ich weiß nicht, ob Hiob so ausgesehen hat, aber der hat mich irgendwie an ihn erinnert. Ja? Schaut, er war gesegnet. Wie kaum einer im damaligen Nahen Osten. Und dann kommen die sogenannten Hiobsbotschaften und er verliert seine Fruchtbarkeit. Die Herden werden geraubt. Alle 10 Kinder sterben durch ein Unglück auf einmal. Keiner von uns kann sich einen solchen Verlust ermessen. Er verliert seine Fruchtbarkeit. Er verliert seine Gesundheit. Er sitzt in der Asche und schabt seine Geschwüre mit einer Scherbe. Roger Libby hat vor einigen Jahren das Buch Hiob in über 40 Vorträgen ausgelegt und ich habe sie teilweise im Livestream verfolgt und er sagt, mit großer Wahrscheinlichkeit hat Hiob an der Pest gelitten oder eine ähnlich schlimme Krankheit, furchtbare Schmerzen, physische und seelische Qualen. Er verliert seine Gesundheit. Und er verliert auch seine Gunst, Er saß ja im Tor, also im Stadtrat von Hannover, und verliert seine Gunst. Niemand will mehr was mit ihm zu tun haben. Und seine Freunde, die leidigen Hiobströster, die setzen ihm nur zu und bohren, gib doch endlich deine verborgene Sünde preis. Aber es war gar keine verborgene Sünde in seinem Leben. Wir wissen das. Er wusste es nicht, Hiob, was da zwischen Gott und dem Teufel vereinbart worden war. Ihr seht, Hiobs Segen war nur geliehen. Er muss ihn nach und nach hergeben. Und schaut, so kann es auch uns ergehen. Der deutsche Liederdichter Paul Gerhardt hat in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs innerhalb von kurzer Zeit 3 seiner 4 Kinder verloren. Und er musste sie nach und nach beerdigen mit seiner Frau. Und dann wurde ihm ein Lied geschenkt, das kennen manche von uns. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Versteht ihr? Auch Paul Gerhardt hat die gleiche Erfahrung gemacht. Alttestamentlichen Segen, wenn ich so nennen darf. Seine Fruchtbarkeit, seine Kinder musste er hergeben. Aber er versteht, ein Segen gibt es in der Himmelswelt, den muss ich nicht hergeben. Und so ging es auch Hiob. Wir wissen nicht, wie lange Hiob im Dunkel in der Depression gesessen ist. Verlustdepression, ja. Wir wissen nicht, wie lange. Aber irgendwann kam so ein Strahl neutestamentlichen Segens in sein Leben und er ruft aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das eine weiß ich, wenn es mir noch so dreckig geht, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Das ist neutestamentlicher Segen. Aber da sind wir noch nicht. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wie kam es denn nun zu dieser Wende vom alttestamentlichen Segen, der mehr sichtbar, materiell, greifbar geprägt war, hin zu dem geistlichen Segen in der Himmelswelt? Der große Wendepunkt war das Kreuz unseres Herrn Jesus. Jetzt müsst ihr aber bitte mitdenken. Das tut ihr ja, ich sehe es ja, dass niemand schläft, ja. Unser Herr Jesus war ein Jude. Und schaut mal, als Jude, als Angehöriger des Volkes Israel, hatte er, als er am Kreuz hing, überhaupt keine Fruchtbarkeit. Weder Land, noch Vieh, noch Kinder. Er hatte auch keine Gesundheit. Er war geschlagen mit unser aller Krankheit. Und er hatte auch scheinbar keinen Sieg über die Feinde. Sie haben ihn ja zu Tode gebracht. Ihr seht, überhaupt kein Segen. Kein alttestamentlicher. Und das Gegenteil von Segen ist Fluch. Und die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus trug den Fluch über unsere Sünden und das Zeichen des Fluches sind Dornen. Darum die Dornenkrone. Nicht zufällig. Und als er dort am Kreuz stirbt, als der Verfluchte, als der, der in die Gottesferne gegangen ist, um unserer Sünde willen, bringt er den größtmöglichen Segen in diese Welt, den es gibt, nämlich die Erlösung durch sein Blut. Das bringt er in die Welt. Das ist der größtmögliche Segen. Die Erlösung durch sein Blut. Und jetzt müssen wir noch einen letzten Schritt gehen. Jetzt kommen wir zurück zu Paulus und zu dem Epheserbrief. Schaut, der Jude Paulus schreibt den Epheserbrief 61 nach Christus von Rom, soweit wir wissen. Und auch er hat keinen alttestamentlichen Segen. Er hat keine Fruchtbarkeit, kein Land, kein Vieh, keine Kinder. Er hat keine Gesundheit, jedenfalls nicht mehr voll. Er hat schon dieses Augenleiden und schreibt mit großen Buchstaben. Und er hat auch äußerlich gesehen keinen Sieg über die Feinde. Er wird gefangen gehalten. Vielleicht steht seine Hinrichtung bevor. Wir wissen heute, er kam nochmal frei. Er ist erst später hingerichtet worden. Aber ihr seht, auch er hat keinen alttestamentlichen Segen und beginnt seinen Brief an die Epheser mit diesen Worten. Und ich hoffe, jetzt leuchten sie richtig auf. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder alttestamentlichen Segnung. Pustekuchen. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Und das ist unendlich viel mehr. Ich kann das mit meinen schwachen Worten gar nicht beschreiben, wie viel mehr das ist. Aber ich möchte es versuchen. Schaut, jetzt fängt Paulus an und entfaltet diesen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und an der Stelle muss ich euch mal kurz meine Bibel zeigen. Nicht erschrecken, die ist ein bisschen bunt. Die sieht aus wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte, wer die mal gesehen hat. Und wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus, jede Entdeckung eingetragen. Das ist nicht die Bibel entheiligen. Die ist entheiligt, wenn die Seiten zusammenkleben noch vom Druck, ja, wenn sie nicht benutzt wird. Aber warum zeige ich sie euch? Hier, wo Paulus in Epheser 1, Vers 3 bis 14, wo er den geistlichen Segen in der Himmelswelt entfaltet, macht er den längsten Satz der antiken Literatur. Ein langer Satz. Ich habe hier die Elberfelder Bibel, den sogenannten Urtext, den hat Paulus schon verwendet. Kleiner Spaß am Rande. Auf jeden Fall, diese Spitzbuben, die haben hier schon einen Punkt zwischengesetzt, der im Grundtext gar nicht steht. Er macht einen langen Satz. Zum Glück sind hier keine Kinder. Den müsste ich sagen, ihr Kinder, das dürft ihr beim Deutschaufsatz nicht machen. Eure Lehrerin, die macht euch lauter rote Schlangenlinien drunter. Ja, das darf man nicht. Aber Paulus macht hier einen langen Satz. Warum? Weil er zeigen will, was geistlicher Segen in der Himmelswelt ist. Schaut mal, vergleicht das mal mit dem alttestamentlichen Segen. In ihm sind wir erwählt vor Grundlegung der Welt. Israel ist in dieser Zeit erwählt. Die Gemeinde vor Grundlegung der Welt hat Gott beschlossen, dass er seinem Sohn eine Braut geben will. Die Gemeinde. Ich verstehe übrigens die Stelle so, dass Gott nicht Menschen in den Christus hinein erwählt hat, sondern hier, das steht hier gar nicht. Hier steht, in Christus sind wir erwählt zu diesem großen Segnungspaket. Jeder, der glaubt, jeder, der die Erlösung annimmt, dem gehört dieses geistliche Segnungspaket, was wir gerade hier entfalten. In ihm sind wir vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott wollte viele Söhne haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Und in ihm sind wir mit dem Heiligen Geist als Unterpfand versiegelt worden. Seht ihr, dass das unendlich viel mehr ist? Man kann auf einem Krankenbett liegen und Schmerzen haben. Und trotzdem gilt das, was hier steht. Das nimmt Gott nicht weg. Man kann an einem offenen Grab stehen. Ich habe vorgestern in Karlsruhe eine Beerdigung gehalten. Man kann in einer anderen misslichen Situation sein. Und das gilt weiterhin, auch wenn der alttestamentliche Segen unter Umständen hergegeben werden musste. Damit ihr es noch einmal seht, da haben wir jetzt die Gegenüberstellung. Links in Gelb, Fruchtbarkeit, Gesundheit, Sieg über die Feinde. Darüber sind wir sehr dankbar. Wir wünschen uns nichts anderes. Wir freuen uns über Fruchtbarkeit. Wir sind dankbar für Gesundheit. Und wenn wir nicht verfolgt werden, wenn wir Sieg über Feinde haben, sind wir auch dankbar. Aber das kann genommen werden. Das ist nur geliehen. Das wird Gott nicht wegnehmen. Und darum freue ich mich so, dass Paulus mit diesen Gedanken den Brief beginnt. Nun haben wir ihm mit dem einen Wort Sitze überschrieben, diesen ersten Teil des Epheserbriefs. Nun muss ich endlich auf die Bedeutung des Sitzens zu sprechen kommen. Schaut, unser Herr Jesus Christus hat am Kreuz die Erlösung vollbracht und hat sich zur Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt. Wann setzt man sich? Wenn eine Arbeit vollbracht ist, setzt man sich. Schaut, ihr habt euch alle gesetzt, nur ich muss arbeiten. Na, da oben steht auch noch jemand. Aber ich muss arbeiten, ja? Ihr habt euch alle gesetzt. Man setzt sich, wenn eine Arbeit vollbracht ist. Wisst ihr, dass es sowohl in der Stiftshütte als auch im Tempel keine einzige Sitzgelegenheit gab? Kein Stuhl, kein Sofa, kein Sessel, kein Kanapee, keine Couch. Keine Sitzgelegenheit. Damit deutete der Heilige Geist an, dass zur Zeit des Alten Testaments die Erlösung eben noch nicht vollbracht war. Aber jetzt Christus hat sie vollbracht und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Wir sehen ihn nur einmal stehen, als Stephanus gesteinigt wurde. Und jetzt kommt das Gewaltige, was Paulus hier weiter ausführt in Kapitel 2, Vers 4 bis 6 des Epheserbriefs. Er sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Achtung, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Gott hat uns mitsitzen lassen. Und darum überschreibt Watchman Nee zu Recht den ersten Teil des Epheserbriefs mit dem Wort Sitze. Wir dürfen sitzen. Wir haben uns gesetzt. Ihr lieben Brüder und Schwestern, Christsein beginnt mit Sitzen. Wir kommen zum Kreuz und ruhen. Wir kommen zum Kreuz und verstehen, dort ist die Erlösung vollbracht und wir brauchen nicht mehr für unsere Erlösung arbeiten. Ich werde manchmal gefragt, Herr Block, sagen Sie mir in einem Satz, was ist ein Christ? Da kann man natürlich viele Antworten geben. Kann man sagen, ein Christ ist ein Mensch, der Jesus Christus gehört, oder man kann andere Antworten geben. Aber ich antworte so, ein Christ ist ein Mensch, der nicht mehr für seine Erlösung arbeitet. Punkt. Habt ihr das verstanden? Alle Menschen auf dieser Erde, in den großen Religionen, ganz offiziell, ihr müsst euch mal beschäftigen mit dem Hinduismus, mit Buddhismus, mit Islam, was das für grausame Selbsterlösungsreligionen sind. Und es gibt ein Evangelium in dieser Welt, das zeigt uns, der Mensch braucht nicht mehr arbeiten, um seine Erlösung zu erlangen. Christus hat alles getan und er hat sich gesetzt. Und wir dürfen mitsitzen. Christsein beginnt mit Sitzen, mit Ruhen am Kreuz. Ihr kennt alle das Lied. Auf dem Lamm zappelt meine Seele. Oder wie heißt das nochmal? Die ruht. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Nicht rumzappeln. Wir haben die Erlösung ergriffen. Wir haben sie verstanden. Wir haben uns gesetzt. Christen sind Menschen, die nicht mehr für ihre Erlösung arbeiten. Das muss man verstanden haben. So beginnt Christsein. Und das führt Paulus hier aus. Er sagt, die Epheser durften mitsitzen. Und wir alle, ich weiß nicht, wer von uns sich gesetzt hat, im Bild gesprochen. Im Bild. Jetzt äußerlich sitzt ihr alle, ja? Aber wer schon zum Kreuz gekommen ist, mit den Worten, Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass ich nicht mehr arbeiten muss für meine Erlösung, dass ich es auch nie vollbringen könnte. Du hast es vollbracht und ich nehme es für mich. Und für uns alle gilt dann, das Ruhen in Christus ist wichtiger als das Tun für Christus. Wir wollen für Christus etwas tun. Das kommt gleich, ja? Wir wollen natürlich für ihn etwas tun, aber lasst uns nie vergessen, das Ruhen in ihm ist wichtiger als das Tun für ihn. Es kann ja eine Zeit kommen, wo wir wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit gar nicht mehr so viel für den Herrn tun können. Da fallen wir unter Umständen in ein Loch, wenn wir immer aufs Tun fixiert waren. Wir müssen schon früh lernen, in Christus zu ruhen, ist wichtiger als das Tun für ihn. Das bedeutet, aller wirklicher Dienst muss aus der Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Aus der Gemeinschaft mit ihm. Noch einmal Watchman Nee. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre ein Watchman Nee-Jünger, ja? Oder Watchman Nee-Fan. Ich habe mal solche kennengelernt. Das war keine angenehme Begegnung. Für die gab es nur noch Watchman Nee. Und alles andere war Dreck in ihren Augen. Ihr Lieben, sowas ist völlig inakzeptabel. Wir wollen niemals einen Diener Gottes über die anderen stellen und nur noch der, ja, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, ich würde in zig Fettnäpfchen treten, wenn ich jetzt einige von diesen berühmten Namen aufzählen würde. Seien wir doch dankbar. Luther und Calvin, sie gehören alle uns. Zinzendorf und Wesley und Whitfield und Darby und Watchman Nee, sie gehören alle uns. Wir lernen von ihnen, aber wir wollen nicht einen über alle anderen stellen. Das ist immer falsch. Und Watchman Nee macht hier am Anfang seiner Bibel eine interessante Entdeckung, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihm ist aufgefallen, dass Gott, als er die Welt geschaffen hat, den Menschen in der zweiten Hälfte des sechsten Tages geschaffen hat. Ich hoffe, das haben wir auch alle schon entdeckt. Folglich war der erste volle Tag, den Adam auf dieser Erde vollbracht hat, ein Ruhetag. Ja, er ist ja in der zweiten Hälfte des sechsten Tages, also Freitagnachmittag, erschaffen worden. Und dann kam der Sabbat, wo Gott ruhte. Und ich rede jetzt mal menschlich. Der Adam, der wachte auf und der war noch ganz gesund. Der war noch hundertprozentig gesund und vital. Der ging zum Schuppen, holte den Rasenmäher, wollte da richtig loslegen. Und Gott sagte, stopp, heute ist Ruhetag. Lass stehen den Krempel. Heute wird nicht gearbeitet. Und er wollte die ganzen Früchte ernten da von den Bäumen. Nichts da. Er musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und jetzt Achtung, jetzt kommt ein kongenialer Satz von Watchman Nee. Gott arbeitete, bevor er ruhte. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. An dem Satz buchstabiere ich schon 42 Jahre und 11 Monate. Das muss man erstmal verstanden haben. Es ist leichter, 5 Vorträge ohne Pause hintereinander zu halten, als eine Stunde im Gebet zu ruhen. Wir sind alle Martha-Naturen. Wir alle, auch wir Männer. Und keine Maria-Naturen. Das sind wir nicht von Natur. Aber die Bibel zeigt uns, zuerst Sammlung, dann Sendung. Zuerst Stille, dann Aktivität. Zuerst Ruhen, dann tun. Zuerst Maria und dann Martha. Sitze. Das war der erste Teil des Epheserbriefs. Ihr müsst das nicht hochrechnen. Die zweiten Teile werden nicht mehr so lang und der dritte noch kürzer als der erste. Wandle. Nachdem Paulus im Epheserbrief in den ersten 3 Kapiteln ausgeführt hat, was es bedeutet zu sitzen in der vollbrachten Erlösung, spricht er ab Kapitel 4, Vers 1, nur noch vom Wandel. Kein Mal mehr vom Sitzen. Das bedeutet, ihr Lieben, wer sich gesetzt hat, der kann wandeln. Der soll wandeln. Der muss wandeln. Wir sind nicht dazu erlöst, dass wir in unserer frommen Gartenlaube sitzen und die noch frömmeren Däumchen drehen. Nein, wir sind ja erlöst, um zu dienen. Und wir wollen dienen. Und schaut, wie der Wandel eines Christen hier beschrieben wird in dem zweiten Teil des Briefes. Wir können das natürlich nur holzschnittartig zeigen, ja? Wandel bedeutet 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wenn es ein Schaltjahr ist, noch ein Tag länger. Und wir wandeln also hier in der Gemeinde, wir wandeln zu Hause, wir wandeln an der Arbeit, wir wandeln im Urlaub. Wo ein Christ lebt, da wandelt er. Und unser Wandel soll würdig der Berufung sein. Wir können über unsere Berufung gar nicht groß genug denken. Wir sind berufen, mit Gott den Himmel zu teilen. Aber über uns selbst können wir gar nicht klein genug denken. Ja? Wandel würdig der Berufung, Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen, das erkläre ich gleich auf der nächsten Folie. Wandel in der Liebe, Wandel als Kinder des Lichts und Wandel als Weise, die die Zeit auskaufen. 5-mal spricht er vom Wandel, nicht mehr vom Sitzen, in der Reihenfolge. Ich sagte, ich erkläre es, was heißt im Kontrast zu den heidnischen Nationen. Schaut, die Epheser waren Heiden gewesen und die lebten früher natürlich ganz anders, nach ganz anderen Maßstäben, Wertvorstellungen, Prinzipien, wie wir es nennen wollen. Und jetzt waren sie Christen geworden. Und Paulus schreibt ihnen, sie sollen nicht mehr so wandeln wie die Heiden, eben wie sie früher gelebt haben. Dagegen erneuert euch. Ein Kontrastwort, dagegen. Er schreibt ihnen, legt ab das Alte, Lügen, Stehlen, Zorn, diese Dinge ablegen, nicht mehr sündigen, sondern Nachahmer Gottes werden. Das meint nicht, dass wir je auf dieser Erde sündlos werden können, aber wir wollen nicht mehr in bewusster Sünde leben. Nicht in der Finsternis wandeln, sondern, seht ihr immer, wie er den Kontrast aufbaut, sondern im Licht. Nicht Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern weise wandeln. Und nicht voll Wein, Schnaps, Spirituosen, Bier saufen, sondern voll Geistes werden. Ich staune, mit welcher Selbstverständlichkeit Paulus das gegenüberstellt. Ja? So selbstverständlich, wie wir Christen uns nicht betrinken, so selbstverständlich sollen wir voll Geistes werden. Und das mit dem Geist, das ist ja immer ein umstrittenes Thema unter Gläubigen. Darf ich mal etwas ganz deutlich sagen, jetzt in dieser Predigt. Liebe Brüder und Schwestern, man kann den Heiligen Geist nur ein einziges Mal im Leben empfangen. Im Augenblick der Wiedergeburt empfängt man den Heiligen Geist. Ohne Christi Geist kann man nicht Christ sein. Du kannst ihn nur einmal empfangen, aber du kannst ungezählte Male mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist doch nicht dasselbe. Du hast den Heiligen Geist empfangen, wenn du aufgehört hast, für deine Erlösung zu arbeiten, wenn du zum Kreuz gekommen bist. Und jetzt kannst du immer wieder neu mit dem Geist erfüllt werden. Warum müssen wir immer wieder neu erfüllt werden? Mit jeder Sünde, die wir tun, geht geistliche Kraft von uns weg. Und wenn wir geistlich dienen, mach mal einen Krankenbesuch bei einem schwerkranken Menschen. Da wirst du sehen, wie du dort Kraft lässt. Ja? Musst du wieder neu in der Gemeinschaft mit dem Herrn voll Geistes werden. Also, wir sehen, Gott ist es nicht genug, dass wir Christen böse Dinge lassen. Ja, wir wollen die bösen Dinge lassen. Aber er möchte, dass wir an die Stelle des Bösen Gutes setzen. In der Qualität einer neuen Liebe durch den Heiligen Geist können wir die rechte Seite von euch aus gesehen, die gelben Dinge dagegen setzen. Ich will euch nicht verwirren, aber diese Folie halte ich für sehr genial. Ihr müsst das jetzt nicht ganz abnehmen. Die Brüder haben schon die Präsentation. Ihr könnt die haben von den Brüdern bei der Technik. Ihr müsst das jetzt nicht mit Steno abschreiben, ja? Und auch nicht die Handys zücken und Fotos machen. Ist alles schon oben bei den Brüdern bei der Technik. Der Florian hat das schon abgeholt hier. Also, ihr seht, Paulus, der geht da in der Wohnung in Rom hin und her und diktiert diesen Brief. Glaubt ihr, der hat sich das mühsam ausgedacht? Niemals. Das ist ein Beweis der Inspiration der Bibel durch den Heiligen Geist. Schaut mal, was er macht. Er nennt die Dinge, die wir ablegen sollen. Er nennt die Dinge, die wir stattdessen anziehen sollen. Und er gibt auch noch eine Begründung dafür. Nehmen wir die ersten beiden oben. Wir sollen die Unwahrheit ablegen. Glaubt ja nicht, dass ihr am Tag eurer Bekehrung die Lüge ein für allemal abgelegt habt. Die klebt uns an wie Pech. Aber wir sollen sie immer wieder ablegen, stattdessen die Wahrheit anziehen. Warum? Weil wir untereinander Glieder sind. Wollen wir uns doch nicht belügen. Wir sollen Zorn ablegen, stattdessen kontrollierten Ärger anziehen. Warum? Weil wir dem Teufel sonst Raum geben würden. Da kann es Tote und Verletzte geben, wenn Zorn unkontrolliert laufen kann. Ihr seht, so baut Paulus den Wandel des Christen auf. Das ist Heiligung, ihr Lieben. Das ist Heiligung. Wir legen in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus immer wieder die alten Dinge, ihr seht sie aufgelistet bis runter, wir legen diese Dinge ab, ziehen stattdessen das Neue in der Qualität des Heiligen Geistes an und haben auch dafür noch eine gute Begründung. Paulus war ein sehr praktischer Mensch. Als er über den Wandel in der Finsternis spricht, da nennt er zwei Bereiche, wo sich offensichtlich auch der Wandel von Christen ganz schnell in der Finsternis abspielen kann. Kapitel 5, Vers 3 schreibt er: Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Habsucht ist genau definiert. Habsucht, das muss ich noch sagen, William MacDonald, den viele von euch kennen, wenigstens seinen Namen, seine Bücher, er hat einmal eine Predigt gehalten, Titel: Die Sünde, die nie bekannt wird. Und man denkt, also die nie gebeichtet wird, ja, die nie ans Licht gebracht wird. Man denkt, oh, über was wird er sprechen? Und dann spricht er über Habsucht. Er sagt, er hat 60 Jahre lang Sündenbekenntnisse abgenommen von Christen und nie war einer dabei, der Habsucht gebeichtet hat. Wisst ihr warum? Weil wir das Sparsamkeit nennen. Nicht ganz, nicht ganz. Nichts gegen eine gesunde Sparsamkeit und Vorsorge. Dagegen ist die Bibel nicht. Dagegen ist die Bibel nicht. Aber Habsucht ist definiert. Wenn man sich bereichert und dabei geneigt ist, krumme Wege zu gehen, illegale Dinge zu tun, dann ist man habsüchtig. Wie ist das mit dem sogenannten Krebsgeschwür unserer Gesellschaft? Schwarzarbeit. Ich gehe mit einem Bruder durch ein Wohngebiet und es stellt sich heraus, tut mir leid, es war ein russlanddeutsches Wohngebiet und ich staune über die Häuser, über die Paläste, die da gebaut worden sind und auf einmal sagt der Bruder, ja, aber hier ist kein Haus ohne Schwarzarbeit gebaut worden. Da bin ich auf der Straße stehen geblieben und habe gesagt, was hast du da gerade gesagt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schwarzarbeit. Du kannst deinen Geschwistern, deinen Verwandten, deinen Freunden helfen. Von Tag und Nacht kannst du denen helfen. Du kannst sogar eine Summe verlangen. Du kannst einen Stundenlohn verlangen. Du kannst eine pauschale Summe verlangen. Aber wenn du das machst, dann musst du das bei deiner Steuererklärung angeben. Da gibt es Freibeträge, vielleicht musst du gar keine Steuer dafür bezahlen, dann ist alles gut. Und wenn du über die Freibeträge drüber kommst, dann musst du eben dafür ein Stück Steuern bezahlen. Das geht in manche Köpfe von einigen Christen nicht rein. Das sagen mir Christen solche Sätze und sagen, bist du bekloppt? Die in Hannover, oh, das ist zufällig hier, ja, oder die in Berlin, die schmeißen die Milliarden raus. Und ich soll nicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro sparen? Nein, sollst du nicht, weil die Bibel sagt, Steuer dem Steuer gebührt und Zoll dem Zoll gebührt. Wenn ich länger bei euch bin, könnt ihr euch vielleicht erinnern, habe ich immer einen Büchertisch dabei, Reisebüchertisch, stand da hinten schon x-mal aufgebaut. Ja, ja, ich nehme den Büchertisch auch manchmal mit in die Schweiz. Wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Da macht ihr euch keine Vorstellung. Ich darf die Bücher nicht in die Schweiz reinschmuggeln. Das ist kein kommunistisches Land, ja? Ich muss da vorher schon beim Zoll in Fulda das anmelden und dann kontrollieren die das und dann fahre ich da an die Grenze. Dann schicken die mich von Pontius zu Pilatus, vom Deutschen zum Schweizer Zoll und wieder zurück. Da hänge ich manchmal 3 Stunden. Ja, aber wenn ich Bücher in der Schweiz mitnehmen will, muss ich das machen. Zoll dem Zoll gebührt. Das geht in manche Köpfe nicht rein. Ich bitte euch, seid korrekt im Umgang mit Geld. Jesus Christus, unser Herr, hat auf nichts so viel Wert gelegt, wie auf korrekten Umgang mit Geld. Er sagt, wie soll ich euch das Wahre anvertrauen können, wenn ihr mit dem Mammon nicht richtig umgeht? Das haben manche Christen nicht verstanden. Die tricksen bei der Steuererklärung, bei Versicherungsanträgen und bei BAföG und überall wird getrickst und krumme Sachen. Und dann wundern wir uns, wenn in der Gemeindearbeit nichts weitergeht. Bitte, ihr Lieben, seid korrekt. Ich bitte euch. Ich möchte nach dem Grundsatz von dem Apostel Paulus leben. Der hat einmal gesagt, ich möchte ein gutes Gewissen haben vor Gott und vor Menschen. Das möchte ich gerne. Mir soll nichts nachgesagt werden können, ja, mit im Umgang mit Geld. Da muss man ganz korrekt sein. Schwarzarbeit ist Sünde und weil hier ein paar junge Leute zuhören, auch illegale Computerprogramme sind Sünde. Ich habe jetzt hier einen fremden Laptop zur Verfügung gestellt bekommen. Meiner, der ist da jetzt schon wieder in meinem Koffer. Da sieht ein Bruder auf meinem Rechner das Programm Acrobat. Nicht den Reader, der ist kostenfrei. Aber das Programm, da sagt er, bist du bekloppt? Hast du das etwa gekauft? Das hättest du von mir haben können. Das hat doch 350 Euro gekostet. Ja, hat es. Schwupp, wäre es auf deiner Festplatte gewesen. Dann habe ich die gleiche Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ja, das glaube ich dir. Aber du kennst mich doch. Ich möchte vor Gott und vor Menschen ein gutes Gewissen haben. Und wenn so ein Programm eine Lizenz hat und Entwickler haben daran jahrelang gearbeitet, dann muss man eben das Programm kaufen und darf das nicht einfach illegal verwenden. Hoffentlich kriegt jetzt niemand rote Ohren. Ich will gar nicht so genau hinschauen. Ja? Bitte, ihr Lieben, seid korrekt, sonst sind wir habsüchtig. Es gab einen Spötter in Frankreich, da seht ihr ihn, sein Name ist allen bekannt, Voltaire. Der hat sich die Christen seiner Zeit mal genauer unter die Lupe genommen und dann hat er einen Satz rausgehauen, der muss uns allen die Schamröte ins Gesicht steigen lassen. Dann hat er gesagt, ich sehe schon, wie das läuft. Wenn es ums Geld geht, haben sie alle dieselbe Religion. Das nennt man außerhalb von Baden-Württemberg, Erich, jetzt wird's hart für dich, schwäbische Schwimmen. Man sagt, die Schwaben würden so schwimmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber man nennt das schwäbische Schwimmen. Ich glaube, das können andere Volksmannschaften auch, nicht nur die Schwaben, ja. Bitte nicht diesen bösen Satz von Voltaire, den müssen wir mit unserem Leben widerlegen. Wirklich. Bitte, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn euch der Geist Gottes an etwas erinnert, das kann sein, da poppt auf einmal etwas auf von der Vergangenheit, bringt es in Ordnung. Geht zum Finanzamt und sagt, da war ich nicht ganz korrekt. Ich kenne einen der Leiter hier im Finanzamt in Hannover. Aber ich werde ihm keinen Tipp geben, ja? Ist alles gut. Wandel in der Finsternis. Ich habe gesagt, Paulus ist ein sehr praktischer Mensch. Habsucht und Unzucht. Und ich will darüber gar nicht viel sagen. Das wird in vielen Predigten behandelt. Ich will nur das eine sagen. Auf keinem Gebiet ist es dem Teufel gelungen, die gute Gabe Gottes so gründlich in den Schmutz zu ziehen, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Das wissen alle, die älter als 12 Jahre sind. Und ich glaube, das sind alle, die mir jetzt gerade zuhören. Ihr Lieben, wir sind Menschen. Man kann einen Fehler machen. Man kann etwas Falsches anhören. Man kann etwas Falsches anschauen. Man kann etwas Falsches tun. Das kann jedem von uns passieren, mir auch. Aber wir dürfen da drin nicht stecken bleiben, sondern ablegen, haben wir eben gelesen. Wenn wir gefallen sind, dann wollen wir aufstehen und um Vergebung bitten und weitergehen. Also wir dürfen uns an Sünde nicht gewöhnen. Und das sind die beiden Hauptbereiche, wo sich Sünde abspielt, auch bei Gläubigen. Das eine ist Umgang mit Geld und das andere ist Umgang mit Sexualität. Und deswegen wundert mich das gar nicht, dass Paulus das hier erwähnt hat. Neulich habe ich einen Satz gelesen, ich kenne den Autor nicht, vielleicht sitzt er hier unter uns, keine Ahnung, dann sagt es mir, wenn ihr den Autor kennt, der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich immer bei deiner Sünde. Du alter Lügner, du alter Hurer, du alter Betrüger, ja? Der Teufel ruft dich immer bei deiner Sünde. Und Gott, der kennt zwar deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er hat uns nicht bei unserer Sünde gerufen. Gott gefällt unsere Sünde nicht, weil Sünde verabscheut Gott. Aber er liebt uns. Das haben wir heute Morgen schon so wunderbar gehört. Und ich freue mich über diese Aussage, wer immer das so formuliert hat. Noch ein Gedankengang, bevor wir schließen. Christus ist unser Orientierungspunkt. Schaut, wenn wir in einer glaubensfeindlichen Welt wie der unseren, die ist glaubensfeindlich, wenn wir wandeln wollen als Christen, brauchen wir einen Orientierungspunkt. Ich hatte im Juni Gemeindefreizeit mit 2 Gemeinden aus Oberbayern in Altenmarkt, in Salzburger Land. Und da haben wir eine Wanderung gemacht. Und das ist so schön, wenn man das Ziel schon vor sich sieht, wenn man nicht irgendwie ins Ungewisse läuft, sondern da sollte es zu einem Aussichtsturm gehen und wir sahen ihn schon von weitem und er kam immer näher und dann waren wir da. Ja? Und in dieser Welt, die glaubensfeindlich ist, brauchen wir einen Orientierungspunkt und schaut mal, was Paulus hier macht. Er schreibt, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, so wie Gott in Christus euch vergeben hat, so sollen wir einander vergeben. Wie auch der Christus euch geliebt hat, sollen wir einander lieben. Und wie der Christus die Gemeinde geliebt hat, sollen wir Ehemänner lernen, unsere Ehefrauen zu lieben. Seht ihr, was Paulus macht? Er stellt uns viermal Christus, Christus, Christus und noch einmal Christus vor Augen. Ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus im Epheserbrief keinen einzigen alttestamentlichen Heiligen nennt? In anderen Briefen macht er das. Nimmt er David, nimmt er Abraham. Im Epheserbrief soll nichts von Christus ablenken. Christus das Haupt, die Gemeinde der Leib. Viermal stellt er uns Christus vor Augen als Orientierungspunkt. Und er fasst den Wandel eines Christen mit einem einzigen Satz zusammen. Das muss man auch erstmal fertig bringen. Er zitiert aus dem Alten Testament diesen Satz. Kapitel 5, Vers 14 ist ein Zitat, ist auch in den meisten Briefen mit Anführungsstrichen gekennzeichnet. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Luther hat großartig übersetzt, wirklich. Der hatte ganz wenige Hilfsmittel, der hat genial übersetzt, aber an der Stelle hat er leider einen kleinen Schnitzer gemacht, wenn er übersetzt, und der Christus wird dich erleuchten. Nein, das steht da nicht. Erleuchtet waren die Epheser schon längst. Das waren wiedergeborene Christen. Die brauchten nicht Erleuchtung, sondern der Christus wird dir leuchten. Paulus sagt hier, nicht Mose leuchtet uns mit dem alttestamentlichen Gesetz. Nicht die orthodoxen und sonstigen katholischen Heiligen leuchten uns mit ihren Werken. Nicht Albert Schweitzer leuchtet uns. Ja, nicht mal Mutter Teresa leuchtet uns. Christus wird dir leuchten. Den stellt er uns vor Augen. Mit anderen Worten, liebe Geschwister, stehe, sitze in der vollbrachten Erlösung, komm zur Ruhe am Kreuz, nimm die Erlösung an, arbeite nicht weiter für deine Erlösung. Wandle im praktischen Gehorsam, setze in kleinen Schritten des Gehorsams um, was dir Gott zeigt. Lege das Alte ab, zieh das Neue an und stehe gegenüber dem Feind. Und darüber muss ich jetzt nicht mehr viel sagen, weil darüber wird oft gepredigt, über die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Paulus nimmt die sieben Teile einer Waffenrüstung eines römischen Legionärs und wendet sie auf geistliche Wahrheiten an. Ja, das Bild ist für uns ein bisschen martialisch heute, das ist mir klar. Wenn ihr die mal sehen wollt, wie die wirklich vorgerückt sind, die waren so gut geschützt, ja, so haben die ganze bekannte damalige Welt erobert. Und Paulus nimmt das und wendet das auf uns Christen an. Er schreibt in Kapitel 6, Vers 14, so steht nun, da ist der Imperativ, sitze, wandle, stehe, so steht nun. Und wenn wir stehen, dann können wir es nicht in unserer Kraft. Deswegen sagt er in Kapitel 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In Christus können wir stehen und bestehen und auch widerstehen am bösen Tag. Ich schließe mit einem geistlichen Vierzeiler. Die ersten beiden Zeilen kennt ihr, das weiß ich. Aber ob ihr die dritte und vierte Zeile kennt, das werden wir gleich sehen. Danken schützt vor Wanken. Stimmt. Loben zieht nach oben. Stimmt auch. Da hören viele auf. Es geht weiter. Zweifel sind vom Teufel. Und Siegen kommt nicht vom Liegen. Paulus hat über Sitzen, Wandeln und Stehen gesprochen. Vom Liegen und auf allen Vieren rumkriechen hat er nicht gesprochen. Aber seien wir ehrlich, manchmal kommt man auch geistlich eher robbend und kriechend in einen Gottesdienst wie heute Morgen. Der Andi hat es eben auch schon angesprochen, vielleicht ist auch jemand da, der neu das Licht des Evangeliums braucht. Wollen wir es neu hören, auch wenn du gefallen bist, auch wenn du abgewichen bist, wenn du dich verstrickt hast, wenn es dem Teufel gelungen ist, dich irgendwie vom Herrn wegzuziehen, du darfst wieder aufstehen. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Du darfst wieder aufstehen und sitzen und wandeln und stehen. Stichwort stehen. Wenn es gesundheitlich möglich ist, wollen wir aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott und Vater, wir danken dir heute Morgen für deine ganze Bibel und besonders für den Epheserbrief, in den wir einen kleinen Blick werfen durften. Danke, Herr, dass hier viele sind, die das verstanden haben, dass sie nicht mehr für ihre Erlösung arbeiten müssen, weil du es ein für alle Mal getan hast, weil dein Opfer vollkommen und vollständig war. Danke, dass wir jetzt wandeln dürfen, als deine Kinder, im Glauben, in dieser glaubensfeindlichen Welt. Und dazu hilf uns heute und auch in der Woche, die heute begonnen hat, hilf uns zu wandeln, im Glauben, im Gehorsam, in der Liebe. Und hilf uns auch zu stehen gegenüber dem Feind. Und ich möchte auch beten, dass du die Gemeinde hier segnest, die sich hier in der Arche versammelt, und dass du auch hier wieder neue Segnungen schenkst, neue Aufbrüche, dass ja Krisen überwunden werden und du weiterführst. Danke, dass du so treu bist. Dafür preisen wir dich. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.